Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Thema Arbeit. Wir haben die erste Maiwoche. Es ist der Kampftag der arbeitenden Klasse und wir wären nicht Hyperpolitik und das Jacobin Magazin, wenn wir diese Folge Hyperpolitik nicht der arbeitenden Klasse widmen würden. Ich persönlich freue mich sehr auf diesen 1. Mai. Wenn ihr das hört oder seht, dann ist der Feiertag schon gewesen. Nichtsdestotrotz können wir ja diese ganze Woche einfach den arbeitenden Menschen und den Streiks verschreiben. Deshalb sozusagen eine Sonderfolge Hyperpolitik. Bei Hyperpolitik geht es jede Woche um hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Und normalerweise mache ich das ja so, dass ich erst am Ende über die positiven Dinge des Lebens berichte und heute vielleicht etwas ausschweifender, weil ich glaube, dass es auch genug Positives, insbesondere aus der Gewerkschaftsbewegung, zu berichten gibt, was es lohnt, auch einmal gesammelt zusammenzutragen in dieser, ja, ich möchte sagen, 1. Mai-Sonderfolge. Und trotzdem steigen wir ein mit einer witzigen Anekdote, die, um die es nicht die ganze Zeit gehen soll, aber die trotzdem Hyperpolitik ganz gut illustriert. Und zwar hat ja unser Freund der CSU, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, einen McRib gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder auch manchmal zu einem gewissen Franchise Fastfood-Unternehmen lauft, um das zu kaufen. In jedem Fall ist ja der Kulturkampf, dreht sich ums Auto im Wesentlichen, aber auch ums Essen. Und deswegen ist es besonders wichtig für konservative Politiker, auch für liberale Politiker, zu zeigen, dass sie besonders freiheitsbewegt sind und auch widerständig sind, weil sie immer noch eine Wurststulle essen oder eben ein McRib essen. Ich esse auch sehr viel Bratwurst auf meiner Osttour, deswegen kann ich überhaupt nicht mich darüber besonders stark lächerlich machen, weil ich weiß, dass es tatsächlich zu bestimmten regionalen Küchen dazugehört. Ich mache mich auch ein bisschen darüber lustig, insofern ich bekenne mich schuldig, aber ich glaube, es ist ein minimaler Unterschied, ob man sich darüber auch etwas selbst ironisch lustig macht, aber trotzdem anerkennt, dass es für viele Menschen ja trotzdem einfach wichtig ist, was sie essen. Oder ob man es eben so triefend freiheitlich, politisch hochjazzen möchte, wie eben zum Beispiel Markus Söder, der es noch ein bisschen ironisch macht, oder aber eben der FDP-Politiker, der mir leider empfallen ist. Ich habe es gerade versucht, noch länger zu googeln, Twitter-Brötchen. Es ist nichts dabei rausgekommen. Aber ich meine, es war Marco Buschmann. Wenn nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Es ist tatsächlich nicht so entscheidend, wer es war. Aber es war ein FDP-Politiker, der nochmal sehr dezidiert ein geartetes Steakbrötchen oder Mettbrötchen auf Twitter gepostet hat und dann natürlich wieder alle Linken draufgesprungen und reagiert. Das ist wirklich die feine Kunst der Hyperpolitik. Also wenn ein Fleischbrötchen mehr Likes bekommt als zum Beispiel die Nachricht, dass die Zahl der Milliardäre gewachsen ist, dann haben wir ein Problem. Und insofern beim nächsten Mal regt euch nicht drüber auf, über den Kulturkampf der Rechten und überlegt euch lieber zum Beispiel etwas Positives von einem Streik zu berichten. Und damit kommen wir zu unserem Wochenthema Arbeit. Ich hatte jetzt in der letzten Woche das Vergnügen, bei einem gewerkschaftspolitischen Empfang zu sein und auch sonst in letzter Zeit viel bei Gewerkschaften abzuhängen, könnte man so sagen, weil ja schon auch meine Überzeugung ist, dass sie nicht einfach irgendein Partner sind im politischen Feld, sondern eigentlich strategisch die wichtigste Organisation für die arbeitenden Menschen. Und das würde ich auch immer so sagen, bei aller Kritik an insbesondere der Führungsriege, auch der Gewerkschaften, die sich natürlich auch in gewisser Weise von der Basismitgliedschaft erheben, Entscheidungen treffen, auch mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Das soll jetzt keine Grundsatzkritik an den Gewerkschaften sein, aber trotzdem kann man sagen, als Organisation, als Massenorganisation sind sie das, was Hyperpolitik in jedem Fall immer noch entgegensteht, weil man sagen kann, jeder, der bei einem Streik sich einmal erhoben hat gegen die Interessen der Chefs oder etwas erstreikt hat, und sei denn es nur Kleinigkeiten, hat schon mehr Selbstwirksamkeit gespürt als vermutlich sonst irgendwann im Leben. Und allein die große Zahl an Neueintritten im letzten Jahr, zum Beispiel bei Verdi, 500.000 Leute, über 500.000 neue Mitglieder, zeigen erstens, dass Streik wirkt, auch wenn wir nicht wissen, wie nachhaltig dieser Effekt ist. Aber überhaupt, dass es wieder so eine Eintrittswelle gibt, eine Rückkehr der Gewerkschaften. Auch die Taz titelte jetzt zum 1. Mai so, und auch, also ich weiß das schon, weil ich in die Zukunft gucken kann, und auch, dass die ND-Woche, also man merkt schon, dass auch viele Zeitungen auch erkannt haben, dass es eine gewisse Gewerkschaftsbewegung wieder gibt. Und die Neueintritte, das sind jetzt bloße Zahlen, aber ich glaube, man kann auch qualitativ in den letzten Jahren, so haben wir ja auch bei Hyperpolitik angefangen und auch Genug ist deshalb gestartet, weil wir gesehen haben, dass die Tarifauseinandersetzungen außerordentlich hoch waren in den letzten Jahren, was natürlich daran liegt, dass auch die Reallohnverluste so besonders stark waren. Also die objektiven Bedingungen für die arbeitenden Menschen haben sich verschlechtert in den letzten Jahren. So hohe Reallohnverluste wie mindestens seit der Wende nicht. Und deswegen waren ja auch die Forderungen, die zweistelligen Lohnforderungen im letzten Jahr, ich vergesse manchmal, dass es wirklich erst ein Jahr her ist, dass diese Streikwelle war oder diese Megastreiks, wie die Bild titelte. Das ist gerade mal ein Jahr her, und diese Forderung von auch zweistellig 11-12% lag natürlich daran, dass die Reallohnverluste so hoch waren, also im Jahr 2022 bei 4,7% lagen, auf der Höhe der Energiepreiskrise, die Inflation sehr, sehr hoch. Und diese objektiven Bedingungen haben natürlich dafür gesorgt, dass es eine radikalere Streikbewegung gibt, dass es radikalere Forderungen gibt, auch politische Forderungen, dass es eben nicht nur ein quantitativer Unterschied, sondern auch ein qualitativer Unterschied, wenn auch politische Forderungen und das politische Mandat der Gewerkschaften zurückgekommen ist. Das ist wirklich eine qualitative Neuerung. Auch, dass es die gemeinsamen Streiks gab zwischen EVG und Verdi. Das habe ich auch schon häufiger bei Hyperpolitik gesagt. Aber es lohnt sich, das eben in Erinnerung zu rufen, weil man das vergisst, wann immer wir in die Nähe von politischem Streik kommen, von Streik zusammenlegen, was auch eine historische Neuerung war, und der Arbeitgeberverband ein bisschen Stresspickel kriegt, dann machen wir tendenziell etwas richtig. Wenn auch die Mittelstandsunion meckert und sich zu Wort meldet, dann machen wir etwas richtig. Also das alles waren Zeichen im letzten Jahr, die wirklich darauf hindeuten, dass es sich auch um eine neue Streikbewegung handelt. Und um nochmal ein paar Zahlen dennoch zu sagen, was diese Gleichzeitigkeiten angeht oder was eigentlich die objektiven Bedingungen dafür sind, dass es auch wieder diese neue Streikbewegung gibt. Das haben wir gerade in dieser Woche, gab es das von einer Anfrage aus der Linken, die gezeigt hat, das Statistische Bundesamt hat gemeldet, dass 8,4 Millionen Beschäftigte in Deutschland weniger als 14 Euro brutto verdienen. Also es sind wirklich einfach ein Zehntel der Bevölkerung, sogar einfach noch mehr Menschen der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt also, jeder Fünfte in Deutschland, 21,5%, arbeiten im Niedriglohnbereich. In Ostdeutschland ist es sogar jeder vierte Mensch, über 26%. Und wenn man sich das eben mal bedenkt, und man sieht es ja auch oder man kann es hören, wenn man mit Menschen spricht, wenn jeder vierte Mensch in Ostdeutschland in dem Niedriglohnsektor arbeitet, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie hoch der Frust und die Unzufriedenheit ist mit auch einem, nicht nur mit dem Arbeitgeber, sondern natürlich auch mit dem politischen System, wo man einfach weiß, das sind Menschen, die von vornherein sagen, ich weiß, dass ich, wenn ich weiter arbeite, so wie jetzt, und so, es wird sich daran wahrscheinlich nichts ändern, dann komme ich in Altersarmut. Das ist also wirklich eine Konsequenz, die all diejenigen schon absolut vor Augen haben. Meistens ist es ja auch eine sehr harte körperlich anstrengende Arbeit und wenn man dann noch unter 14 Euro verdient und weiß, dass man sowieso schon seinen Körper kaputt macht und dann trotzdem mit 65 in Rente geht und dann aber immer noch Altersarmut hat, das sorgt natürlich dafür, dass mindestens ein Viertel der Menschen im Prinzip keine Chance hat, während des Arbeitens oder während des Alterns in irgendeiner Weise in Würde zu arbeiten. Und solche Zahlen zeigen auch, wie oder sind die Grundlage dafür, warum es Streiks gibt, zum Beispiel in dem Nahrungsmittelbereich. Ich hatte das jetzt auch schon häufiger hier in den Folgen, dass insbesondere die NGG Ost als Gewerkschaft sehr, sehr stark geworden ist in den letzten Jahren, dadurch, dass sie bei Tütensuppen, bei Knorr, bei den Nudelwaren in Riesa, Streikwaren Riesa, all diese Beispiele bei der Butter haben gezeigt, dass insbesondere dort im Osten überhaupt erst um einen Tarifvertrag gestritten wird oder um überhaupt etwas mehr als den Mindestlohn gestritten wurde. Der Mindestlohn ist auch so ein Thema dabei. Der wurde ja minimalst erhöht. Ich schaue noch mal eben drauf. Er ist jetzt, glaube ich, bei 12,41 Euro. Und er müsste, wenn man der EU-Mindestlohnrichtlinie folgt, was wirklich schon ein kleiner Witz ist, ein kleiner Gag ist, dass die EU weiter progressiver ist oder ja sozialpolitisch weiter links steht als die Bundesrepublik Deutschland, dass der Mindestlohn mittlerweile bei über 14 Euro liegen müsste, wenn man 60% des Medianeinkommens zugrunde legt, was die EU-Mindestlohnrichtlinie tut. Deutschland setzt das also nicht um. Das heißt, wir liegen unterhalb dessen, was eigentlich europäisch vorgesehen ist. Und das ist schon auch etwas wahnwitzig. Das habe ich zwar auch schon mal besprochen, aber um es sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass die Mindestlohnkommission, die ja überhaupt einmal politisch eingesetzt worden war, um den wahnsinnigen Niedriglohnsektor, den die Agenda-Politik überhaupt erst geschaffen hat, also manche haben angefangen zu arbeiten bei Löhnen, ich habe angefangen zu arbeiten bei 5,25 Euro als Stundenlohn, das kann man sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, aber so lang ist es gar nicht her. Und das heißt, der Mindestlohn musste politisch eingeführt werden, auch von der SPD selbst, um da korrigierend wieder einzugreifen. Mittlerweile hat sich auch die Mindestlohnkommission als Instrument überholt. Also zuletzt eben, als diese Erhöhung wirklich viel, viel geringer ausgefallen ist, als sie sollte, hat sich die Kommissionspräsidentin ja auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen. Deswegen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Kommission, die ja eigentlich paritätisch besetzt sein soll, hatte dann eben diesen Arbeitgeberüberhang, was eben eigentlich gar nicht sein dürfte und jetzt dazu geführt hat, dass halt der Mindestlohn in Deutschland so weit zurücksteht, sodass jetzt paradoxerweise wieder die SPD zufällig vor einer Wahl pünktlich wieder damit kommt, die Mindestlohnkommission müsste reformiert werden. Das sagt auch der DGB. Und daran sieht man, dass die Politik eigentlich ständig diesem den ökonomischen Entwicklungen so hinterher hinkt und überhaupt nicht in der Lage ist, gar nicht vorausschauend zu agieren, das sowieso nicht, aber auch sonst nicht den ökonomischen Realitäten gerecht zu werden. Und man versucht jetzt also diesen tiefen Einschnitt, den man mit der Agenda-Politik überhaupt erst geschaffen hat, in so Mini-Trippelschritten wieder nachholend einzuholen. Also sowohl Saskia Esken hat das jetzt nochmal ins Spiel gebracht, als auch Lars Klingbeil. Und das ist schon interessant zu sehen, wie sich die Politik da selbst amputiert hat eigentlich, um ein gewisses Recht politisch einzugreifen. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Bis zum Ende des Jahres 2024 soll eigentlich diese Mindestlohnrichtlinie umgesetzt sein. Das noch weitaus Interessantere ist nicht nur die Höhe des Mindestlohns, sondern dass die Richtlinie auch eine Tarifbindung von 80% vorsieht. Und wenn man sich die Zahlen da mal genauer anschaut, liegt die Tarifbindung weit unter 50% in Deutschland, in manchen Bundesländern. Jetzt gerade für Brandenburg wegen der Landtagswahl hat das WSI das nochmal angeschaut, liegt es ungefähr bei 41%. Also die Tarifbindung sinkt, ist im Sinkflug seit mehreren Jahren und ist jetzt eben auf einem Punkt, der ungefähr bei der Hälfte liegt von dem, was eigentlich diese EU-Richtlinie vorgibt. Und da ist liegt wirklich ein zweiter Schwerpunkt begraben, nämlich die Tariftreue insgesamt oder die Tarifbindung insgesamt. Und das klingt alles immer nicht so hot. Ich weiß, es ist überhaupt, also ich habe mich dafür auch vorher überhaupt nicht interessiert, aber wenn man mit Betriebsräten spricht oder mit gewerkschaftlich Aktiven, dann sagen sie schon, dass man eben ohne Tarifverträge überhaupt natürlich gar keine irgendwie rechtliche Bindung hat oder etwas hat, woran man sich überhaupt festhalten kann, was ja auch zeigt, dass zum Beispiel die Streikenden in Espenhain, die ich auch schon mal genannt habe, die jetzt den Streikrekord der IG Metall gebrochen haben, mittlerweile sind es 170 Tage, die sie auf dem Recyclinghof streiken, um überhaupt einen Tarifvertrag zu erhalten. Das ist eben der zweite große Teil der Streikbewegung, nicht nur die Höhe der Löhne, sondern eben auch die Tarifbindung insgesamt, weil sie auf diesem historischen Niedrigstand ist, ist es umso wichtiger, überhaupt Tarifbindungen zu erreichen oder politisch auch zu ermöglichen, dass es einfacher wird, diese Tarifbindung herzustellen. Das ist tatsächlich dramatisch und insofern auch nicht ungewöhnlich, dass es dann auch zu solchen Streikrekorden kommt wie bei Leipzig. Und der dritte große Teil der Streikbewegung, den haben wir jetzt bei der Bahn gesehen, den haben wir auch in der Stahlindustrie gesehen, aber auch in Teilen bei zum Beispiel der GEW. Wir hatten ja die Folge hier mit Ryan, wo die Lehrkräfte streiken, um einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz oder die Krankenhausbeschäftigten, die einen Tarifvertrag Entlastung streiken wollen. Da geht es um Entlastung und um Arbeitszeiten. Denn das ist ja das, was ich jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gesagt habe, wiederholt habe. Aber dass die einen Forderungen, die nach insbesondere Löhnen und Arbeitsbedingungen gehen, die Kraft oder die Macht der Arbeitenden stärken im Verhältnis zum Kapital. Das andere aber ist der Kampf um die Arbeitszeit und überhaupt die Entlastung, die Freizeit, also jede Stunde, jede Pause, die sich die Arbeitenden erkämpfen können, ist auch ein Zurückweisen des Kapitals in ihre Sphäre. Und insofern sind auch diese Tarifauseinandersetzungen um Arbeitszeit jetzt werden wahrscheinlich immer mehr werden und eben auch die um Entlastung. Und dazu auch noch eine kleine, keine witzige Zahl, aber darüber habe ich mich auch in den letzten Wochen sehr aufgeregt, dass Christian Lindner ja gesagt hat, wir sollten mehr Lust auf Überstunden machen, weil die FDP sich entschieden hat, ja sowieso in ihrem großen Wirtschaftswendepapier einen Angriff auf den Sozialstaat zu wagen und das Ganze ja immer so zu umschreiben, zu sagen, ja eigentlich wollen wir es für die arbeitenden Menschen alles viel besser machen, alles flexibler, alles viel toller und ganz viele Anreize schaffen, also zum Beispiel Anreize schaffen, mehr Überstunden zu machen. Die FDP schlägt dann vor, das Ganze steuerlich zu begünstigen, also dass man einfach dann noch mehr arbeiten sollte. Das klingt in erster Linie, klingt erstmal attraktiv. Wenn man sich aber auch hier die Zahlen anguckt, das ist wirklich ziemlich krass, dann gab es insgesamt im Jahr 2022 über 1,3 Milliarden Stunden Überstunden. Davon wurden gut 702 Millionen, also man kann sagen, etwas mehr als die Hälfte dieser Überstunden nicht bezahlt. Das heißt, umgerechnet, also in Zahlen, haben die arbeitenden Menschen dafür schätzungsweise einen Verlust von 15 Milliarden Euro gehabt. Dieser Verlust der Arbeitenden ist ja auch gleich zu übersetzen mit dem Profit für die Unternehmen. Das heißt einfach, wenn man umsonst gearbeitet hat, 702 Millionen Stunden, die nicht ausbezahlt wurden, die einfach so Gewinn für nichts waren, das ist halt schon das müsste erstmal bezahlt werden, bevor man überhaupt darüber spricht, dass mehr Überstunden gemacht werden. Also es ist einfach schon eine massive Anzahl an Überstunden und ich glaube, dass viele, die, also alle, die arbeiten, egal ob sie körperlich hart arbeiten oder ob sie im Büro sitzen und einfach kennen und wissen, was es bedeutet, Überstunden zu sammeln, die nicht abgelten zu können, die nicht abfeiern zu können und man einfach müde und erschöpft ist, die Zahlen von psychischen Erkrankungen steigen mit jedem Jahr. Erst gestern kam die Nachricht der DRK-Krankenkasse dazu. Es wird wirklich in jedem Jahr, insbesondere nach der Pandemie, ist es umso deutlicher geworden, dass der Erschöpfungszustand ein Maß erreicht hat, insbesondere auch in den Berufen von pflegenden und sorgenden Berufen ist der Erschöpfungszustand besonders groß. Und in so einer Zeit, wo auch so viele Überstunden noch zusätzlich gemacht werden, ist es eigentlich umso wichtiger, erstmal darum zu kämpfen, dass diese Überstunden nicht gemacht werden müssten. Sie entsprechen ungefähr 900.000 Vollzeitstellen. Also wenn wir einfach diese Überstunden nicht machen würden, könnten wir eigentlich vielen anderen Menschen auch Arbeit geben und diese Paradoxie aufheben von einerseits denjenigen, die viel zu viel arbeiten, diese ganzen Überstunden machen und andererseits denjenigen, die gar nicht arbeiten gehen können oder die keine Möglichkeit haben oder die in drei verschiedenen Jobs arbeiten müssen. Das heißt, Arbeit müsste auch so umverteilt sein, die Stunden an Arbeit so umverteilt sein, dass alle die Möglichkeit haben, arbeiten gehen zu können, wenn sie das körperlich schaffen, wenn sie das wollen und gleichzeitig aber auch nicht zu viel arbeiten zu müssen. Das wäre möglich und dass man sich alleine es als Gesellschaft leistet, dieses Ungleichgewicht zu haben, das ist schon, das ist eigentlich eine der größten Fragen unserer Zeit wahrscheinlich, wie können wir das schaffen, die Arbeit, die es gibt, sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit anders zu verteilen. Und dann sind solche Vorschläge oder solche eigentlich Triggerpunkte, würde ich sagen, von Christian Lindner, der dann einfach sagt, mehr Lust auf Überstunden machen und damit irgendwie ein Gewinner- und Leistungsträgerin-Mindset anzusprechen, ist für die allermeisten Menschen in diesem Land wahrscheinlich ein großer Hohn, weil sie bereits sehr, sehr viel arbeiten und sehr, sehr erschöpft sind. Und diese steuerlichen Anreize sind eben so ein bisschen der Trick der Neoliberalen, das Ganze irgendwie wohlklingend und sexy zu machen, während es einfach für die allermeisten eher eine wahnsinnige Anstrengung bedeutet. Und insofern sind es die drei großen Streikbewegungen der letzten oder die drei großen Punkte der Streikbewegungen der letzten Jahre, die die Lohnhöhe sind und die Tarifbindung oder die Mitbestimmung, die Frage der Würde und die dritte Frage, die der Arbeitszeit sind auf jeden Fall diese, die uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten werden. Wir hatten das in der Folge zur Vier-Tage-Woche, die ja umstritten ist, an der ich aber trotzdem weiter festhalten würde. Aber wir hatten das ja da schon, dass es immer auch darauf ankommen wird, in welchem Kontext man sich befindet, welcher Art des Arbeitskampfes fokussiert wird, was ist taktisch am klügsten. Das entscheidet sich immer je nach konkreter Lage. Also da kann man jetzt gar nicht sagen, was werden die Arbeitskämpfe der nächsten Zeit sein. Ich glaube, es wird eine Gleichzeitigkeit geben von, wie gesagt, jeweils wahrscheinlich insbesondere im Osten überhaupt erstmal, um Tarifverträge und um aus diesem Niedriglohnbereich rauszukommen. Das wird ein weiterer Schwerpunkt sein. Und in anderen besser organisierten Bereichen oder auch im öffentlichen Dienst wird es wahrscheinlich mehr um die Arbeitszeiten gehen, statt um die Löhne. Aber das wird sich eben in den nächsten Jahren zeigen. Und wir werden es natürlich weiter verfolgen und auch weiterhin so oft wie möglich auch die Beschäftigten selbst sprechen lassen hier, weil nichts ist schöner eigentlich, als aus den Kämpfen direkt zu berichten. Das werden wir definitiv auch in nächster Zeit immer wieder machen. Und ich hoffe, ihr hattet dann einen wunderschönen 1. Mai, einen tollen Feiertag der arbeitenden Klasse. Mein Kind hat auf die Auf die Aussage, dass ich meinte, das ist das Weihnachten der arbeitenden Menschen, hat er gesagt, aha, okay, gut, dann ist ja super, dann gibt's ja Geschenke. Und dann meinte ich, nein, es gibt keine Geschenke, wir gehen alle auf die Demo und freuen uns und haben einen schönen Tag. Und der Feiertag ist das Geschenk, das wir uns selbst gemacht haben. Das hat ihn als Achtjährigen noch nicht überzeugt, aber ich glaube, vielleicht irgendwann später wird er merken, dass es trotzdem ein guter Tag gewesen ist. Und insofern vielen herzlichen Dank an alle Streikenden überhaupt in der Geschichte, die uns diesen Feiertag ermöglicht haben. Und ja, einen sehr schönen Tag für euch alle und bis bald.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.